Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, der uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir hören den Predigtext des heutigen vierten Sonntags nach Trinitatis aus dem Johannesevangelium. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Reden wir also über Ehebruch, liebe Gemeinde. Das ist kein schönes Thema, aber ein alltägliches. Warum sollte es also in der Bibel ausgespart werden? Die Frau in dieser biblischen Geschichte hat weder gestohlen noch jemanden umgebracht. Sie hat die Ehe gebrochen. Und dieser Umstand löst ein ganz seltsames Gemisch aus unterschiedlichsten Gefühlen und Gedanken aus. Die Palette heutzutage reicht von: Das kommt doch irgendwie in allen Ehen vor, mancher Ehe tut's vielleicht gut, bis: Das gehört zu den dunkelsten und schäbigsten Abgründen, das ist niemals wieder gut zu machen. Einerseits wird über Ehebruch in aller Freizügigkeit öffentlich schwadroniert, als Seitensprung getarnt ist er ein Lieblingsthema in den Klatschspalten der Illustrierten und in allerlei Kolumnen, wo Psychologen sich zu den großen Themen des Lebens äußern. Und zugleich liegt über dem Ehebruch der Ruch des Verbotenen, des Unverzeihlichen. Nur hinter vorgehaltener Hand wird davon geredet, da aber dann umso intensiver und lustvoller. Was, die mit dem, das glaube ich jetzt nicht. Und sowas hätte ich aber von dem niemals gedacht. Schlimm, schlimm. Ehebruch firmiert unter der Rubrik dunkle Geheimnisse. Und doch gibt es sehr erhellende Zahlen. Bei uns wird ja über alles Statistik geführt, auch darüber. Statistisch gesehen ist ein Drittel aller verheirateten Menschen in Deutschland schon mal fremdgegangen. Es gibt Befragungen mit noch höheren Zahlen. Ehebruch ist also statistisch gesehen geradezu etwas Normales geworden in unserer Gesellschaft. Wir denken liberaler über Sexualität und das ist wirklich ein Segen. Die Zeiten, in denen auf Ehebruch Todesstrafe stand, sind lange vorüber, bei uns jedenfalls. In Deutschland ist Ehebruch nicht strafbar, aber das war nicht immer so. Bis zum Jahr 1969 gab es im Strafgesetzbuch einen Paragraphen, der den Ehebruch mit Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr belegte. Allerdings wurde das nur auf Antrag verfolgt, also sehr selten. Doch wenn es einen wirklich trifft, wenn der Ehebruch aus der Statistik einwandert ins eigene Leben, dann tut es einfach nur wahnsinnig weh. Übrigens auch, wenn Paare nicht verheiratet sind. Und wenn Kinder da sind, dann tragen sie schwer daran, wenn sie es erfahren. Darum steht das Gebot, Du sollst nicht Ehe brechen, hoch im Kurs bei Konfirmandinnen und Konfirmanden. Das ist mir immer aufgefallen. Denn Untreue beschädigt ja nicht nur das Vertrauen, sie ist auch ein massiver Angriff auf das Selbstwertgefühl. Manchmal lässt sich das heilen im Laufe eines Lebens, manchmal aber auch nicht. Und dann bleibt es ein lebenslanger Knacks, den Menschen mit sich herumschleppen. Die Schuld ist übrigens meistens bemerkenswert schnell verteilt. Sie liegt bei dem Menschen, der es getan und sich einem anderen zugewendet hat. Na klar. Gerade Frauen trifft die Verdammung der anderen besonders, wenn sie aus der Ehe ausbrechen. Über ehebrechende Männer lässt man schon mal milde walten und findet die Untreue verzeihlich, weil Männer ebenso ihre Bedürfnisse haben, wie es dann augenzwinkernd heißt. Frauen aber verzeiht man weniger gern, wenn sie eine Affäre mit einem anderen haben. Da werden die Blicke hart und da werden die Urteile sehr bissig. Und so kommt es vermutlich nicht von ungefähr, dass in unserer Geschichte eine Frau in der Mitte steht und kein Mann. Wo ist der eigentlich? Wo ist eigentlich der, mit dem sie offenbar ertappt wurde in flagranti? Nach dem zitierten Gesetz müsste der ebenfalls dort stehen. Ihn aber ließ man offensichtlich ungeschoren. In manchen Ländern ist Ehebruch bis heute tödlich für die Frauen. In Afghanistan zum Beispiel und in Nigeria, im Iran und im Irak, im Jemen und in Nigeria, in Pakistan, in Saudi-Arabien, im Sudan, in Somalia, auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, unserem zukünftigen Energielieferanten. Überall da ist die Szene aus dem Johannesevangelium, unser heutiger Predigttext, furchtbare Wirklichkeit. Bis heute. Überall da werden bis heute Frauen für Ehebruch gesteinigt. Und damit sind wir wieder bei der biblischen Geschichte. Die Frau, von der hier erzählt wird, hat erstaunlicherweise sofort, unmittelbar unsere Sympathien. Ich vermute, das ist Ihnen so gegangen beim Hören der Geschichte. Es ist, als seien wir bibellesenden und bibelhörenden Menschen auf bestimmte Weise konditioniert. Unwillkürlich meinen wir zu wissen, auf welcher Seite wir stehen müssen und was da von uns gefragt ist. Nämlich Mitleid mit dieser beschuldigten Frau und Abneigung gegen diese brachialen Kerle, die sie herangeschleift haben und steinigen wollen. Wie ein Reflex setzt dieses Mitleid ein. Keine Chance für die kritische Empörung, die uns sonst in der Regel überfällt, wenn etwa die Nachbarin ihren Mann wegen eines anderen verlässt. Nun ist es aber ungeheuer wichtig für diese Geschichte, den Schaden zu sehen, den die Frau angerichtet hat und das Leid ernst zu nehmen, das sie auslöst und weswegen sie da hingeschleppt wurde. Nur so können wir verstehen, wie unverzeihlich und als wie todeswürdig es angesehen wurde, was diese Frau getan hat. Die Geschichte spielt in einer Zeit, in der die Familie die einzige wirtschaftliche Grundlage ist. Nur mit Familie gibt es eine Zukunft. Ehebruch bedeutet deshalb nicht nur Verrat am Ehepartner, er ist darüber hinaus Hochverrat an der Gesellschaft. Und da kommen sie nun also und bringen diese Frau. Was sagst du zu diesem Fall? Fragen sie Jesus. Das soll eine Falle sein. Was immer er sagt, sie werden ihm schon einen Strick daraus drehen. Darauf sind sie ja aus. Und Jesus sagt erstmal gar nichts. Sitzt da und schreibt mit dem Finger in den Sand. Jesus ist in einem Dilemma. Die Tora, das Gesetz Gottes, sagt, die Verbrecherin muss sterben. Die Tora sagt aber auch, Gott will nicht den Tod der Sünderin, sondern Gott will, dass sie umkehrt und leben soll. Wie wird Jesus diesen Widerspruch in der Schrift selbst, wie wird er den auflösen? Es ist eine krimireife Szene, dieser dramatische Auftritt der Ankläger und die lauernde Gefahr, in die sie Jesus locken und in die er gerät als Richter wider Willen. Und beinahe unerträglich ist sein Schweigen. Schwer auszuhalten sind seine provozierend langsamen Gesten, dieses rätselhaft wortlose Fingermalen auf dem Boden. Unerträglich und schwer auszuhalten, ja, und heilsam. Jesus nimmt Tempo und Hitze aus dieser dramatisch aufgeladenen Situation. Er lässt die aufgebrachten Kläger, man sieht sie schnaufen vor sich, erst einmal ins Leere laufen mit ihrem wütenden Sinnen auf tödliche Rache. Ich erinnere mich an meine ersten Jahre als Gemeindepfarrerin. Da habe ich diese Geschichte im Konfirmandenunterricht gelegentlich pantomimisch nachspielen lassen. Pantomimisch, also ohne Worte. Und das war immer wieder ein echtes Aha-Erlebnis für die Jugendlichen und für mich selbst auch. Die Frau, von den Jugendlichen dargestellt, die Frau steht da, umringt von allen anderen, die sie erbost anstarren und mit dem Finger auf sie zeigen. Diese Atmosphäre war immer wieder deutlich zu spüren, bis Jesus sich hinunterbeugt und mit dem Finger auf der Erde vor sich hinmalt. Plötzlich wandern alle Blicke von der Frau weg auf ihn hin. Und die Arme senken sich. Die geballte Aggression verwandelt sich in verblüffte Neugier. Was macht der denn da? Die Last der Blicke und die Wut und der ausgestreckte Finger sind plötzlich weg von der Frau. Jesus zieht sie auf sich und verändert so die Situation. Die Schuldzuweisung ist abgeleitet, Ungeahntes wird möglich. Er trägt plötzlich ihre Last. In der hebräischen Bibel, unserem Alten Testament, gibt es noch eine andere, eine zusätzliche Auslegung dieser Szene. Da wird erzählt im zweiten Buch Mose: Und als Gott der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berge Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes. Die waren aus Stein. Und beschrieben von dem Finger Gottes. Ist der Finger, mit dem Jesus hier auf die Erde malt, womöglich ein Echo auf den Finger Gottes, der in die steinernen Gesetzestafeln schreibt? Das würde bedeuten, was im Himmel in Stein gemeißelt ist, das Gebot Gottes, das muss auf die Erde kommen, dahin, wo Menschen leben, die von Erde sind und zu Erde werden. Die ewigen Gebote Gottes, die müssen eingehen ins irdische, menschliche Leben. Und wie kann das geschehen? Wie kann das so geschehen, dass die Rechtsordnung Gottes erhalten bleibt? Und dass doch zugleich die irdischen Menschen mit ihren Unzulänglichkeiten, mit ihren Grenzen auch nicht zugrunde gehen an diesen Geboten. Jesus löst das Dilemma, indem er den Ball zurückspielt, und zwar an jeden einzelnen der Beteiligten. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Genialer geht es nicht. Jesus schafft es, dem Gesetz Gottes Recht zu schaffen, und zugleich die Strafe auszusetzen. Die Steinigung fällt aus, buchstäblich. Die Ankläger lassen die Steine fallen und gehen weg, einer nach dem anderen. Da ist keiner, kein einziger, der das Recht hätte, die Frau im Namen des Gesetzes zu töten. Es gibt keinen, der Gottes Gebote hält. Nicht einen, weil das gar kein Mensch vermag. Ist das Vergebung, was hier geschieht? Ich scheue mich, dieses wundersame Geschehen in der Geschichte so zu nennen. Die Logik der Todesstrafe ist ja, der Tod des Täters heilt die Lebensordnung. Und Wenn der Täter, die Täterin tot sind, dann wird die Welt wieder gut. Die Logik Jesu, die ist eine andere. Jesus will die Lebensordnung nicht dadurch heilen, dass der Täter stirbt, sondern er will, dass die Sünderin von ihrem Tun ablässt und dass sie umkehrt. So wird das Gute durch Güte wiederhergestellt. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ist das Vergebung? Ich frage noch mal. Jesus selbst nennt es ja an dieser Stelle nicht so. In vielen Geschichten sagt er, geh hin, deine Sünden sind dir vergeben. Hier nicht. Was hier geschieht, ist Begnadigung. Jesus spricht sie nicht frei, sondern Jesus verurteilt nicht. Jesus verdammt sie nicht. Und das ist ein großer Unterschied. Vergebung nimmt die Schuld vom Täter. Begnadigung nimmt die Strafe vom Täter. Weil auch die Schuldige nicht an den Folgen ihrer Schuld zugrunde gehen soll, weil der Wert eines Menschen doch viel mehr ist, viel mehr als der Saldo seiner guten und schlechten Taten. Und vielleicht auch deshalb, weil der Verbrecher oder eine Verbrecherin nie ganz und einzig und allein die Schuld hat. Ein Verbrechen hat immer eine Geschichte, oft eine komplizierte Geschichte. Eine Geschichte jedenfalls, die über das hinausgeht, was ein Gericht feststellen kann. Damit will ich Böses überhaupt nicht kleinreden. Vielmehr will ich es genauer sehen und tiefer ansehen, das, was da geschieht. Begnadigung, die Strafe wegnehmen. Das ist ein heikles Thema bis heute, weil sie im Recht steht und zugleich jenseits des Rechts. Die Strafe wegnehmen, das ist was im Recht und zugleich am Recht vorbei. Begnadigung ist verankert in unserer Verfassung. Der Bundespräsident, der hat das Recht zu begnadigen. Man kann um Gnade lediglich ersuchen. Niemand kann auf Gnade klagen. Gnade ist eben Gnade und nicht Recht. Begnadigen ist also eine heikle Aufgabe. Und sie zählt bestimmt nicht zu den Lieblingsaufgaben derer, die sie gewähren dürfen. Begnadigen hat keinen guten Ruf. Es steht unter dem Verdacht, die Opfer zu verraten und das Verbrechen zu verharmlosen. Viele werden sich erinnern an die heiße Debatte von vor 10 Jahren, als der RAF-Terrorist Christian Klar sein Gnadengesuch gestellt hatte. Der damalige Bundespräsident Köhler verweigerte ihm schließlich die Gnade. Diese Geschichte im Johannesevangelium von der Begnadigung der Ehebrecherin durch Jesus, davon, wie Jesus die Strafe von dieser Frau nimmt, hatte es übrigens sehr schwer, in den Kanon der biblischen Schriften aufgenommen zu werden. Vermutlich gerade deshalb, weil es mit dem Begnadigen so schwierig ist. Erst im 3. Jahrhundert, sehr spät also, gelangte diese Geschichte noch nachträglich ins Johannesevangelium und damit in die Bibel. Ihr wurde immer unterstellt, sie ermutige Frauen zum Sündigen. Das klebt dieser Geschichte an und deshalb hatte sie es schwer, in die Bibel zu kommen. Nun sind wir, liebe Gemeinde, nicht Jesus und wir sind auch keine Bundespräsidentinnen. Aber Gnade gewähren und Gnade üben, das kann jeder und jede von uns trotzdem. Aufhören, Steine zu werfen auf andere. Darauf verzichten, jemanden zu bestrafen, was immer er oder sie mir angetan hat. Und wir sind ja erschreckend erfinderisch im Bestrafen. Das Repertoire subtiler Alltagsvariationen von Bestrafung ist groß, wenn Sie mal bei sich schauen und nachdenken, wie Sie andere auf subtile Weise bestrafen. Auf Strafe verzichten heißt nicht zwingend, ich muss zuvor vergeben haben, aber auf Strafe verzichten, gibt der Vergebung eine neue Chance. Es ist ein Weg hin zur Vergebung. Auf Strafe verzichten, auch mir selbst zugute. Denn am Ende, ganz am Ende, liebe Gemeinde, wächst Friede zwischen Menschen und Friede zwischen Völkern niemals aus Strafe und aus Vergeltung. Friede kommt immer aus Vergebung. Lassen Sie uns das bitte nie vergessen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.